Ich empfinde das als ein großer Segen, eine tiefe Erfüllung, die Gott da uns geschenkt hat und die Gott bereitstellt in der Ehe. Heute Morgen, übrigens, ich bin auch dankbar für Sándor. Ich denke, Sándor ist uns ein Vorbild in seinem Mut, vielleicht kannst du es auch übersetzen. Sándor ist uns ein Vorbild in seinem Mut, auch öffentlich zu beten, obwohl er die deutsche Sprache nicht so gut beherrscht. Er versteht schon, aber er ist mutig und ich freue mich und schätze mich, dass viele, die wir Deutsch als Muttersprache haben, trauen uns nicht, öffentlich zu beten. Und das ist schade. Ich glaube, der Herr würde sich freuen, wenn der eine oder andere mal Mut fassen würde und würde einfach ein Gebet sprechen. Das muss nicht in perfekter Grammatik formuliert sein, denn Gott versteht auch sogar das Gestammel von Kindern. So eigentlich wäre das eine Ermutigung für uns, da mal drüber nachzudenken. Gut, heute Morgen habe ich ein Wort aus dem 1. Timotheusbrief, Kapitel 1. Und irgendwie hat mich das die Woche über so, ich frage ja dann immer den Herrn, Herr, was soll ich predigen, was ist dran? Es gibt ja so viele Seiten, die Predigtext sein könnten, aber irgendwie, ja, war das Thema Liebe mir auf dem Herzen, Liebe. Und da gibt es einen Vers in 1. Timotheus 1, Vers 5, der so ein bisschen die Sache zusammenfasst. Vielleicht können wir das lesen und wenn möglich noch dazu aufstehen. Wir wollen ja aus Respekt vor dem Wort Gottes einfach auch das so darstellen und aufstehen. Also da heißt es 1. Timotheus 1, ist nur Vers 5, aber ich lese von Vers 3 bis 6. Da heißt es, so wie ich dich bat, also Paulus bittet Timotheus, als ich nach Mazedonien abreiste, in Ephesus zu bleiben, damit du einigen gebieten solltest, nichts anderes zu lehren, noch mit Fabeln und endlosen Geschlechtsregistern abzugeben, die mehr Streitfragen hervorbringen, als sie die Verwaltung Gottes fördern, die im Glauben ist. Punkt, Punkt, Punkt. Und dann Vers 5, das Endziel des Gebotes aber ist Liebe. Aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Davon sind einige abgeirrt und haben sich leerem Geschwätz zugewandt. Soweit mal dieses Wort. Lass uns da nochmal drüber beten. Herr Jesus, wir danken dir für dein kostbares Wort, Herr. Herr, du selbst bist das Fleisch gewordene Wort und in deinem Wort finden wir dich, Herr. Wir lernen dich besser kennen und wir sind dankbar, Herr, für all die Ereignisse, die stattgefunden haben, als du die Gemeinde ins Leben gerufen hast und als die Anfänge der Gemeinde waren, über die uns berichtet wird. Und so bitte ich dich, Herr, segne jedes Einzelne und schenk Gnade zur Verkündigung. Dir sei Dank dafür. Amen. Amen. Ihr dürft den Platz nehmen. Es geht heute Morgen um Aspekte der Liebe und auch Liebe. Eigentlich war meine ursprüngliche Herzenslage war Liebe auf drei Ebenen. Aber das hat sich so ein bisschen verschoben und so, ich würde den Titel wählen Aspekte der Liebe. Und so als Einstieg würde ich noch dazu sagen, diese Predigt könnte eine verspätete Hochzeitspredigt für Katharina und Martin sein. Zumindest teilweise. Ja. Manchmal kommt etwas eben erst im Nachhinein. Okay, also, ich fasse kurz zusammen. Es geht um die Erlösung der Menschheit heute Morgen. Es geht um das menschliche Verhalten im Alltag. Und es geht um den Umgang miteinander in der Ehe. Zusammengefasst, es geht um die Liebe. Mein erster Punkt ist, die göttliche Liebe ist eigentlich Retterliebe. Mein erster Punkt ist so allgemein, das ist für die bekehrt sind, nochmal einfach eine Vergewisserung, was Gott alles für uns getan hat, wie gut Gott zu uns ist. Es heißt ja hier, das Endziel des Gebotes aber ist Liebe. Das Problem in Ephesus war vermutlich, dass die Juden waren ja immer schon ein reisefreudiges Volk. Und Ephesus liegt ja an der Westküste der heutigen Türkei. Und vermutlich waren da Juden, Christen oder jüdisch geprägte Leute unterwegs, die auch in die Gemeinde in Ephesus kamen und dort vermutlich versucht haben, gesetzliche Lehren mit einfließen zu lassen, sodass die Botschaft der Gnade verändert wurde. Das war das Anliegen. Paulus war dort in Ephesus längere Zeit, aber er empfand, er muss weiterreisen nach dem heutigen Griechenland. Und er wollte aber, dass Timotheus zurückbleibt in Ephesus, um dort darüber zu wachen, dass die Lehre sauber bleibt, dass es kein Abdriften in Irrlehren gibt. So, das ist der Rahmen. Aber um das geht es mir eigentlich gar nicht, sondern um diese Kernaussage, das Endziel des Gebotes aber ist Liebe. Also das Gesetz, wenn man das zusammenfassen müsste, könnte man sagen, es geht um Liebe. Gott will uns durch Gebote, durch Ratschläge eigentlich klar machen, wie er Liebe versteht. Die alte Lutherbibel übersetzt das so, die Hauptsumme des Gebotes ist Liebe. Also es geht im Wort Gottes um Liebe. Und nun haben wir ein Wort Liebe, aber das Griechische hat drei Worte. Es hat das Wort Agape, darunter verstehen wir so die göttliche Liebe, und um die geht es im ersten Punkt. Die Hauptsumme des Gebotes ist Liebe. Aber das Problem bei allem ist die Sünde. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Das ist unser Problem, mit dem wir zu tun haben. Und nun sagt Gott, oder Johannes schreibt in seinem Evangelium 3,16, so sehr, denn so hat Gott die Welt geliebt. Und hier kommt dieses Wort Agape vor. Geliebt, dass er Gott seinen eingeborenen Sohn, also seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. So sehr hat Gott geliebt, dass er seinen einzigen Sohn dahin gab, damit dieser Sohn für unsere Schuld und Sünde sterben sollte. Jesus verzichtet also freiwillig auf seine Herrlichkeit im Himmel. Jesus, der in Gestalt Gottes war, aber es nicht wie einen Raub festhielt, der sich krampfhaft an seine himmlische Herrlichkeit geklammert hat, sondern der bereit war, diese himmlische Herrlichkeit loszulassen, um Mensch zu werden, um in diese Welt zu kommen. Das sagt uns Philipper 2. So, Jesus hat freiwillig auf seine Herrlichkeit im Himmel verzichtet, um in diese Welt zu kommen, um die Sündenlast, von der wir gesungen haben, der Menschheit und die Schuld der Menschen auf sich zu nehmen, damit diese Sündenlast beseitigt werden konnte. Das ist Liebe. Gott hat uns so sehr geliebt, dass er das seinem Sohn zugemutet hat. Wir versuchen ja unseren Kindern alle Steine aus dem Weg zu räumen, dass es ihnen gut geht, dass sie erfolgreich sind. Wir würden sie am liebsten im Brutkasten groß werden lassen und bewahren vor allen Angriffen, vor allen Herausforderungen des Lebens. Aber Gott macht das nicht. Er mutet seinem Sohn dieses schreckliche Kreuz zu. Hallo? Wir Eltern? Da können wir auch noch was von Gott, dem Vater, lernen. Es ist nicht immer gut, wenn wir den Kindern alle Steine aus dem Weg räumen. Manches müssen sie lernen, selber zu überwinden und daran zu reifen. Gott erweist oder beweist seine Liebe zu uns darin, dass Jesus Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Also Jesus hat ein in Vorlage sein Leben geopfert, um uns zu retten. Dass die Sünde, als wir noch Sünder waren, in derselben Stelle heißt es, manch ein guter Mensch würde vielleicht um eines Freundes willen sein Leben opfern. Aber Jesus hat sein Leben um unserer Sünde willen geopfert. Also um Verbrecher willen, um Mörder willen, um Ehebrecher willen, um Lügner, notorische Lügner, die es gibt in unserer Welt. Und, die ganzen Sündenkataloge, die wir finden im Wort Gottes. Um dieser Sünden willen, Knabenschänder und, Chaoten, Verbrecher, Jähzornige, Schläger und so weiter. Um all dieser Sünden willen ist Jesus gestorben, um solcher Menschen. Menschen, die Gott nicht kennen, würden kein Pfifferling geben für solche Leute. Aber Gott hat seinen einzigen Sohn dafür gegeben. Das ist ein Beweis seiner Liebe zu uns. Gott hat Großes getan. Großes für uns. Und diese Welt erkennt das so wenig. Und es ist auch nicht einfach, Menschen, die Gott nicht kennen, das alles zu erklären. Dass sie es verstehen. Da braucht es auch die Gnade Gottes und den Geist Gottes, der es ihnen aufschließt. Den Jesus, der Sünde nicht kannte. Jesus kannte Sünde gar nicht, weil er sündlos war. Er war vollkommen im Willen Gottes. Er lebte in Übereinstimmung mit dem Willen Gottes, mit dem Willen seines Vaters. Und diesen Jesus, der Sünde nicht kannte, der gar nicht wusste, was Sünde ist, hat Gott für uns zur Sünde gemacht. Also Gott hat Jesus praktisch die Sünde aufgeladen, so Jesus ist praktisch stellvertretend das Sündenpaket aller Zeiten. Zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm, oder in anderen Worten, damit wir Gottes Gerechtigkeit genügen, damit Gott zufrieden ist. Der Lohn der Sünde oder das Ergebnis der Sünde ist der Tod. Das Ergebnis der Sünde ist der Tod. Das Ergebnis einer Saat ist eine Ernte. Und das Ergebnis der Sünde ist der geistliche Tod und irgendwann auch der physische Tod. Aber Paulus sagt, die gute Botschaft ist, die Gnadengabe Gottes aber ist ewiges Leben. Und das wollen wir ja. Wir wollen ja ewiges Leben. Gott ist Liebe. Gott liebt nicht nur zeitweise, sondern er ist, sein Wesen ist Liebe. Er ist Liebe. Gottes Wesen ist Liebe. Also wir sind manchmal nett zu Leuten, aber manchmal auch nicht. Manchmal könnten es auch sein, dass auch Gläubige ausrasten. Also, aber bei Gott ist es nicht so. Er ist Liebe. Sein Wesen ist Liebe. Und was mich sehr überrascht hat oder sehr mir neu lebendig wurde, in Gott ist nichts Böses. Das ist sehr beruhigend und sehr befriedigend. Stellt euch vor, wir haben mit Geschäftspartnern zu tun, wir haben mit Arbeitskollegen zu tun und wir wissen nicht immer genau, meinen die es gut oder nicht so gut mit uns? Wie denken die über uns? Denken die gut oder schlecht? Manche benehmen sich gut, aber denken schlecht. Und das ganze Ding ist bei Gott unnötig, weil Gott ist nur gut. Das ist doch beruhigend, oder nicht? Gott hat nur Liebesabsichten mit unserem Leben. Er denkt nur gut über uns. Er will nur das Gute. Das ist doch eine gute Nachricht, oder nicht? Er hat Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil. Er will uns Zukunft und Hoffnung schenken. Das hat er, diese Botschaft hat er dem Volk Israel, das aus Gerichtsgründen in Babylon, nach Babylon verschleppt wurde, gesagt. Ich habe Gedanken des Friedens über euch und nicht zum Unheil, trotz der Gerichtssituation. Ich will euch Zukunft und Hoffnung schenken. Das war die Botschaft Gottes durch Jeremia an die Exilgeneration. So, Gott ist Liebe. Gott ist Liebe. Und in seiner Liebe, in dem Kreuzesgeschehen, für die Liebe Gottes steht das Kreuz. Das steht für die Liebe Gottes zu uns. Und zwar das leere Kreuz. Der auferstandene Christus. Er hat den Schuldschein gegen uns gelöscht und ihn auch aus unserer Mitte fortgeschafft, indem er ihn, Jesus, ans Kreuz nagelte. Unser persönlicher Schuldbrief ist von Gott ausgelöscht, ausgetilgt, zerrissen und beseitigt. Wenn das nicht gute Botschaft ist. Hallo? Wer von euch hat mal eine Immobilie gekauft? Wer von euch hatte mal einen riesen Schuldenberg aufgehäuft? Du, wenn du Schulden hast, okay, das können auch kleine Schulden sein. Aber wenn du nicht das Einkommen hast, um zu tilgen, dann ist ein Riesenberg für dich. Und wenn dann jemand sagt, hör her, gib mir mal deinen Schuldschein her. Thema Ende, du bist frei. Du musst nicht mehr bezahlen. Ich hab's erledigt für dich. Genau das hat Gott gemacht. Und ich finde, das ist doch ein guter Gott, oder nicht? Gott ist gut. Und deshalb sollten wir Gott auch in unseren Gottesdiensten anbeten, weil er das verdient hat. Und ihn groß machen, Lobpreis. Lobpreis heißt Gott groß machen. Das Wort bedeutet Gott groß machen. Und das sollten wir tun, wenn wir singen. Wenn wir singen, sollten wir Gott verehren, verherrlichen und groß machen für das, was er Gutes an uns getan hat. Das war mein erster Punkt. Jetzt kommt mein zweiter Punkt. Die Agape-Liebe ist Retterliebe. Und da gibt es das zweite Wort, Phileo, das heißt eigentlich so, man könnte sagen, die Freundesliebe. Manche übersetzen es mit Freundesliebe. Um das zu erklären, was es bedeutet, würde ich sagen, es gibt da so ein Versagen bei den Menschen zu lieben. Stimmt es? Manchmal versagen wir doch zu lieben. Wir sollten lieben und können es nicht. Ein Beispiel wäre, wir tun unseren Freunden Gutes, die uns beschenken, beschenken wir wieder. Die uns einladen, laden wir wieder ein. Aber die, die uns wehtun, die uns verletzen, laden wir die auch ein. Die, die uns hassen, sind wir in der Lage, ihnen Gutes zu tun. Und das geht bis in die Ehe. Wenn man sich gegenseitig verletzt hat, zahlen wir es dann zurück? Oder machen wir einen Strich und sagen, ich vergelte das Böse mit Gutem, damit es aufhört, damit die Spirale der Gewalt, die Spirale des Unfriedens unterbrochen wird, dass es aufhört. Dazu braucht man Kraft. Das kann man nicht einfach so aus dem Ärmel schütteln. Ich habe immer wieder mit Menschen zu tun, die auch in Streit leben, auch am Arbeitsplatz kann ich mit Menschen reden. Und ich stelle fest, viele haben einfach nicht das Verständnis, dass Streit, dass das Hin und Her, dass der Kampf der Argumente, dass das nicht aufhört, bis wir anfangen zu vergeben. Erst wenn wir anfangen, nicht zurückzuzahlen, nicht mit Kontra zu reagieren, dann hört es endlich auf. Und genau das will Gott. Er will, dass wir das Böse mit Gutem vergelten und so den Leuten das Maul stopfen. Freundesliebe oder Feindesliebe? Das Versagen der Menschen zu lieben hängt oft mit der Kraftlosigkeit zusammen. Und wir Christen können auch das nicht immer. Manchmal versagen wir auch darin. Die Arbeitskollegen, die uns mal das Bein stellen, bildlich gesprochen. Ja, manchmal schaffen wir es, sie zu dulden, sie zu ertragen. Aber dann nett zu ihnen zu sein, ist die andere Frage. Oder ja, im Schulbereich, die Kinder, die uns stressen, können wir da immer noch nett zu ihnen sein? Oder lassen wir sie das spüren? Lassen wir es die anderen spüren, wie wir über sie denken? Das ist die große Frage. Petrus hat Jesus verleugnet. Er hat gesagt, und wenn alle dich verlassen, ich nicht, ich würde sogar sterben für dich. Und Jesus hat gesagt, Moment mal, wenn der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnet haben. Und genau so kam es. Manchmal haben wir wissen, was gut ist, wir wissen, was wir tun sollten und schaffen es nicht. Petrus hatte nicht die Kraft, zu Jesus zu stehen. Irgendwie im Herzen, der Wunsch war da, aber nicht die Kraft zur Umsetzung. So er versagte bitterlich und er weinte darüber. Aber als Jesus auferstanden war, da war wahrscheinlich so ein rosaroter Elefant zwischendrin, als Jesus den Petrus wieder getroffen hat. Kennt ihr das? Da ist so ein Elefant im Raum, den man nicht sieht, aber er ist da. Da war doch was. Das ist noch nicht erledigt hier. Und jeder schweigt. Und Jesus sagt, du Petrus, lass uns doch mal einen Spaziergang machen. Wir sollten da noch was klären. Nachdem sie gefrühstückt hatten. Manchmal sind so Frühstückstreffen gar nicht schlecht. Am See Genezareth macht Jesus mit seinen Jüngern Frühstückstreffen. Keiner sagt, was los ist, weil jeder weiß, es ist Jesus und keiner wagt auszusprechen. Und da frühstücken sie und dann macht Jesus einen Spaziergang mit Jesus und mit Petrus und sagt, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese? Und Petrus sagt, ja Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Dann sagt Jesus, weide meine Schafe. Dann fragt Jesus nochmal, hast du mich, liebst du mich? Und Petrus antwortet wieder, ja Herr. Dann sagt er, weide meine Lämmer. Also erstens war es Lämmer. Und zum dritten Mal fragt Jesus nochmal, hast du mich lieb? Und Petrus ist traurig. Er weiß, was er gesagt hat. Was er versprochen hat und er hat nicht gehalten. Herr, du weißt alles, du weißt, dass ich dich liebe. Und dann sagt Jesus, weide meine Schafe. Und das ist die Voraussetzung für den geistlichen Dienst, die Liebe zum Herrn. Die Liebe zum Herrn ist für jedes Gotteskind die Voraussetzung, dem Herrn zu dienen. Ohne Liebe wird es schwierig. die Liebe bewirkt eine Hingabe an den Herrn. Und diese Hingabe, die gibt uns die Kraft. Da sind wir in der richtigen Herzenshaltung, dass wir dem Herrn richtig dienen können, dass er unseren Dienst auch annehmen kann. Natürlich kann man auch aus eigener Kraft versuchen, dem Herrn zu dienen und zu gefallen. Und vielleicht lässt der Herr uns auch manchmal so laufen, aber nicht immer und nicht lange. Er wird an uns arbeiten. Und er wird versuchen zu sagen, horch mal Herr, pass auf, ich wünsche mir deinen Dienst so und so. Ich möchte nicht, dass du in der eigenen Kraft arbeitest, sondern in meiner Kraft. Wir könnten jetzt auch noch über die Nächstenliebe sprechen, über den barmherzigen Samariter, aber ich weiß, ihr kennt die Geschichte. Da war ein Gesetzeslehrer, der sagte, was muss ich getan haben, Lukas formuliert es etwas umständlich, was muss ich getan haben, um ewiges Leben zu erben? Und Jesus sagt, du kennst doch das Gesetz, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, aus deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Wow, das ist auch nicht so einfach. Den Herrn lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzer Kraft, mit ganzem Verstand. Also die Kognitionen, die Emotionen und die Motivation, die Antriebskräfte, alles, unser ganzes Herz, unsere ganze Seele muss dabei sein. Das kann nicht nur eine oberflächliche Sache sein, wo, wenn wir mit dem Herzen ganz anders, woanders sind. Nein. Der Herr möchte uns ganz haben. Und dann sagt dieser Gesetzesgelehrte, ja, wer ist denn mein Nächster? Und wir wissen die Geschichte vom Samariter, wer dann der Nächste war. Aber ich möchte da nicht weiter drauf eingehen. So, das ist der zweite Punkt zum dritten Punkt. Es gibt auch die körperliche Liebe. Erotik. Kommt auch im Wort Gottes vor. Wir hören zwar sehr wenig drüber, aber ist auch Bestandteil der Liebe. Ich möchte nur drei Aspekte in dieser Richtung sagen. Angefangen von der Schöpfung. 1. Mose 1, 27, und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er ihn. Und diese banale Aussage, als Mann und Frau schuf er ihn, die ist heute sehr wichtig. Denn wir haben bestimmte Strömungen in unserem Land, die geschlechtliche Unterschiede einfach abschaffen wollen. Wir haben ja jetzt schon die Unisex-Toiletten in manchen Betrieben, also da können dann alle draufgehen. Nämlich nicht mehr getrennt, das ist nur ein kleiner Hinweis. So, Mann und Frau. Und dass wir unterschiedlich sind, wir haben ja schon festgestellt, oder das kommt noch, ich möchte nur auf die Unterschiede zwischen Mann und Frau mal kurz eingehen. Und zwar, nur Frauen haben die Möglichkeit, Kinder zu säugen. Wir Männer haben zwar auch eine Brust, aber da passiert nichts. Aber eine Frau kann das. Gott hat das so eingerichtet, das ist ein Riesenunterschied. Ist auch gut so. Gott hat ja keinen Fehler gemacht. Das ist der erste Unterschied, der gravierende, den ich einfach mal betonen möchte. Und der zweite ist, nur Frauen haben einen Zyklus. Und diese Erfahrung haben nur Frauen. Das können wir Männer nicht, wir können uns versuchen, da rein zu fühlen, aber in Wirklichkeit kann es nur eine Frau erleben, dieses Frausein, diese Zyklen zu erleben und was das bedeutet. Und das sind Unterschiede. Gott hat uns unterschiedlich geschaffen. Das muss man einfach mal feststellen. Auch gegen diese Gleichmachereiströmung, das ist nicht so. Gott hat uns unterschiedlich gemacht und er hat sich was dabei gedacht und ist gut so. Mein zweiter Punkt, und Gott segnete sie, heißt es, und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch. Mein zweiter Punkt, Vermehrung geschieht durch die gottgegebene Möglichkeit der Sexualität. In anderen Worten, Sexualität ist eine Gabe Gottes. So ist es zu verstehen. Mir kommt immer wieder in den Sinn, also es gibt ja Krimisendungen wie Aktenzeichen XY und einfach, es wird immer wieder auch über Verbrechen berichtet und es soll Männer geben, die sind Frauenhasser. Das kann ich gar nicht verstehen. Frauenhasser, die hassen einfach pauschal gesagt alle Frauen. Alles, was weiblich ist, wird gehasst. Das kann nicht von Gott sein. Weil Gott hat gesagt, was er gemacht hat, war gut. Es hat alles seinen Sinn. So, Sexualität ist eine Gabe Gottes. Und in 1. Korinther 7, da gehe ich einfach mal direkt rein, da heißt es, der Mann leistet der Frau die eheliche Pflicht. Ebenso aber auch die Frau dem Mann. Das ist eine gegenseitige Verantwortlichkeit. So, Sexualität ist eine Gabe Gottes. Das habe ich mal bei meiner Umschulung gesagt zu einer Lehrerin. Dann hat die mich so etwas sauer angeguckt. Und die war da nicht ganz so einverstanden. Ich bin überzeugt, viele unserer Mitmenschen träumen vom Glück und erfahren schmerzhafte Erfahrungen. Enttäuschung. Enttäuschung. Und das ist nicht Gottes Absicht. Gottes Absicht ist nicht, dass wir Enttäuschung erleben, sondern Gott hat auch klare Orientierung und Weisung im Wort Gottes gegeben, wie wir mit der Gabe der Sexualität, die er in uns hineingelegt hat, umgehen sollen, damit sie wirklich eine Segensgabe wird und nicht zum Machtinstrument oder zum Mittel des Kampfes der Geschlechter. Und das will Gott nicht. So, es geht um den gegenseitigen Umgang der Ehepartner in der Ehe umeinander. Und neulich habe ich was Schönes gehört und ich habe es in eigenen Worten formuliert. Und zwar, die Ehe ist die Kunst, die Spannung, die durch die Unterschiedlichkeit der Partner entsteht und das Bedürfnis nach Nähe zuzulassen oder damit zurechtzukommen. Also, das ist ja so eine zwiespältige Sache. Wir sind unterschiedlich, haben wir ja schon gehört. Wir sind echt unterschiedlich. Mann und Frau, das ist so eine Sache. Ja. Wir haben Gemeinsamkeiten, jeder hat bestimmte Organe, die gleich sind, aber irgendwo sind wir doch unterschiedlich und auch in der Psyche ticken wir teilweise anders. Und diese Unterschiedlichkeit, die macht uns manchmal zu schaffen. Da ist eine Spannung, da baut sich Spannung auf. Aber gleichzeitig ist da doch eine große Sehnsucht nach Nähe. Nähe. Und die Herausforderung ist, dass wir miteinander klarkommen, dass wir lernen, zurechtzukommen. Dass wir diese Unterschiedlichkeit, dass ich die nicht zu einer Mauer aufbauen darf, sondern dass wir lernen zu vergeben, einander zu ertragen und. Damit es gelingt, damit die Beziehung gelingt. So, Gott bejaht die körperliche Liebe, die Sexualität. Wir haben auch in der Kirchengeschichte eine Tendenz zur Leibfeindlichkeit. Das kommt auch vom Gnostizismus her. Das heißt, die Griechen haben das Geistliche überbetont und überbewertet und das Leibliche unterbewertet. Also der Leib war nicht wichtig, was wir mit dem Leib machen, war nicht wichtig, aber was wir geistlich erreichen, das war sehr wichtig. Und diese Tendenz hat da zu einer gewissen Leibfeindlichkeit auch in christlichen Kreisen geführt. Aber Gott ist ein Gott, der nicht nur unser ewiges Leben, so den Geist uns gegeben hat, sondern er hat natürlich uns als Einheit geschaffen von Geist, Seele und Leib. Der Leib ist nicht ein übles Anhängsel unseres Daseins, sondern der Leib ist ein Geschöpf Gottes, das Gott gut gemacht hat. So, wir brauchen eine positive Einstellung auch zu unserem Leib. Und das hat auch etwas zu tun mit Beerdigungspraktiken. Also ich möchte mal nicht verbrannt werden. Also ich mache kein Gesetz draus, aber ich bin überzeugt, auch unser Leib wird ja, wir werden ja auch auferstehen, leiblich. Aber das nur nebenbei. So, Gott bejaht die körperliche Liebe, das Wort Gottes ist, oder im Wort Gottes ist eine Leibfeindlichkeit nicht zu erkennen. Nicht zu erkennen. Sondern im Gegenteil, der Kolosserbrief sagt, wir sollen unserem Leib die Pflege zukommen lassen, die er braucht. Also es geht um Erhaltung der körperlichen Kräfte und Fähigkeiten. Aber also es geht darum, dass das Herz des Ehepartners, der Ehepartnerin durch gegenseitige Wertschätzung und Respekt zu gewinnen. Um das geht's in der Ehe. Aufeinander rücksichtsvoll eingehen. In anderen Worten, ich muss lernen, jemand, der anders ist, zu verstehen. Also Erfahrungen, die ich nicht mache, irgendwie, ich muss lernen zu verstehen, etwas, was mir nicht zu eigen ist, sondern was mir eher ein bisschen fremd ist. Die Herausforderung, die haben wir in der Ehe. Und das ist nicht einfach. Aber Gott will uns Gnade schenken und will uns helfen. Damit bin ich mit den drei Ebenen der Liebe durch. Ich komme zum Schluss. Es geht um einen Lebensstil der Liebe. Um das geht es im Wort Gottes. Um einen Lebensstil. Es geht nicht so sehr um Anhäufung von Wissen über das Wort Gottes im Glauben. Natürlich ist Wissen nicht schlecht. Und wenn wir das Wort Gottes studieren, ist alles gut. Aber der Herr möchte, dass wir zu einer gewissen Integrität kommen. Integrität in unser Charakter, in unserem Wesen. Er möchte, es geht darum, einen Lebensstil zu führen, der in Übereinstimmung mit dem Wort Gottes ist. Integer, wahrhaftig, ehrlich. Ehrlichen und reinen Herzen sein. Um das geht es. Ein Lebensstil, der eine richtige Beziehung zu Gott widerspiegelt und sich an Gottes Maßstäbe hält. So, die Hauptsumme des Gebotes ist Liebe. Die Zusammenfassung dessen, was Gott von uns will, was das Wort Gottes uns klar machen will, ist Liebe. Amen. Amen. Gut, lasst uns aufstehen und beten. Herr Jesus, ich danke dir auch für dieses Miteinander. Ich danke dir, Herr, für jedes Einzelne. Herr, ich glaube, dass alle, die da sind, hier sind, weil du es gewollt hast, dass sie hier sind. Herr, du führst und leitest deine Gemeinde. Und ich danke dir, Herr, dass du ein guter Gott bist. Herr, es ist so gewaltig, dein Wesen kennenzulernen. Dich näher kennenzulernen, dir an deiner Seite zu sein und von dir berührt zu werden und Gebetserhörungen zu erleben. Es ist so schön, Herr. Es ist so befriedigend. Es ist so ein tiefer Friede, Herr, zu wissen, du bist mit uns. Du bist mit mir, du bist bei mir. Du leitest mich. Du hilfst mir in Entscheidungen. Du hast gute Absichten mit meinem Leben. Herr, das ist so großartig. Ich danke dir dafür. Und ich danke dir, dass du das Haupt der Gemeinde bist und dass du führst und leitest. Amen. Wer möchte noch beten?